Wir kommen zur Schriftlesung. Die Predigt ist überschrieben mit das Gebot der Liebe. Und dazu lesen wir einen Text aus dem Johannesevangelium. Johannes 15, die Verse 9 bis 17. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
Der Johannes hat aus dem Johannesevangelium vorgelesen und ich möchte aus dem ersten Johannesbrief heute predigen, also lauter Johannes heute, lässt sich leicht merken. Der Predigttext steht in 1. Johannes 2, 1 bis 8 und den möchte ich mit euch betrachten. Auch an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe, herzliche Grüße von den Geschwistern aus Osttirol, wo wir die letzten 14 Tage sein durften. Und ich meine, es ist das erste Mal, dass sie uns auch ganz offiziell von vorne schöne Grüße haben ausrichten lassen. Und daran merkt man auch die Verbundenheit, die wir weltweit mit den Geschwistern haben. Ich lese den Text mal vor. 1. Johannes 2 von Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist, in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Soweit dieser Text. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, würden wir kommen, dass diese Liebe Gottes sich auswirkt auf alle Kinder Gottes, hier genannt die Brüder. Die alten Brüder haben dann immer gesagt, und die Brüderinnen. Das hängt damit zusammen, dass die Gemeinde Gottes eine Söhnegemeinde ist. Und da sind die Schwestern mit eingeschlossen. Also, hier geht es um die Liebe. Und als allererstes mache ich noch eine Rückblende im Kapitel 1, Vers 10. Das haben wir auch das letzte Mal, als ich über den Johannesbrief sprach, ist schon eine Weile her, gelesen. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In In der Gemeinde Gottes gibt es viele verschiedene Menschen und das haben wir jetzt wieder in der Urlaubszeit erlebt. Und da trifft man den einen oder anderen, der hält sich für gerechter wie ein anderer. Und das ist anstrengend. Und das bringt Spaltung in die Gemeinde hinein und das bringt ein Oben und ein Unten, die Schrift gar nicht kennt. Einer ist gut und das ist Gott, sagt der Herr Jesus. Einer ist gut, einer, da können wir doch nicht sagen, wir haben es geschafft, weil wir uns Christen nennen. Schön wäre es, wenn es so wäre. Ich werde irgendwann mal, bin noch nicht fertig mit meinen Gedanken über die 6 Wenns, die wir hier in dem ersten Brief des Johannes finden. Wenn wir. Das sind 6 Stück. Heute kommen wir an den 6. Aber ich werde vielleicht über die 6 nochmal predigen, mit euch nachdenken. Aber hier geht es mir darum, dass die Schrift eindeutig sagt, und wir müssen bei all den Dingen als allererstes auf die Schrift achten und nicht das, was wir für gut finden und meinen. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Hat er Tobak, oder? Krass, er schreibt es ja nicht irgendeinem, sondern er schreibt es der Gemeinde Gottes. Woran merken wir das? Wie zart und lieb er dann gleich im ersten Vers des Kapitels 2 meine Kinder schreibt. Also es geht gar nicht um die, die in der Welt sind. Wie oft erlebe ich, dass wir darüber reden, wer in der Welt ist. Ja, das sind Sünder und arme Sünder und die armen Kerle. Und wir sind erlöst und wir sind gerettet. Das stimmt. Aber wir sind doch nicht frei von Schuld und Sünde. Früher haben wir immer gesagt als böse Buben, Einbildung ist auch Bildung. Brauchst noch nicht einmal in die Schule gehen. Das Wort Gottes stellt uns alle unter die Sünde. Wir sind alle Sünder. Und damit stellt er uns auch alle gleich. Hier sitzen, liebe Freunde, liebe Geschwister, lauter begnadigte Sünder, wenn sie den Herrn Jesus angenommen haben. Lauter Menschen, die von der Vergebung leben, die von der Gnade leben und nicht von der eigenen Leistung. Und es gibt überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise hochnäsig zu sein und sich besser wie ein anderer zu fühlen. Wenn wir das mal verstanden haben, dann ist ein Spaltpilz in der Gemeinde schon mal weg. Nämlich das hierarchische Denken von gut, von besser bis ganz toll. Einer ist gut. Ich kann dieses Wort aber auch anders betrachten und auslegen. So könnte vielleicht jemand denken, um sich selbst zu rechtfertigen, und das sind wirklich böse Gedanken. Meine Sünde dient ja dazu, dass Gott Recht behält und nicht zum Lügner gemacht wird, wenn er den Menschen die Sünde bescheinigt. Also kann die ganze Sache mit der Sünde letzten Endes doch nicht so gefährlich, nicht so böse sein. Nach dem Motto, möglichst viel sündigen, damit Gott Recht behält. Ist uns der Gedanke weit weg? Die Schrift kennt diesen Gedanken, das ist die sogenannte Gnosis, die Erkenntnis. Die eine Richtung der Gnosis war, ganz gesetzlich, asketisch leben, also als Mönch nach Irland auf die Insel und mit keinem reden. Und die andere war, leben, 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 sündigen, weil Gott ja Recht behalten muss. Erkenntnis dabei war, wir sündigen so viel, dass wir die Tiefen Satans erkennen können. Das ist Gnosis. Sowohl Johannes wie auch Paulus geht massiv gegen diese Gnosis vor, und zwar gegen beide Richtungen. Das Gesetzliche und das Ungesetzliche, so können wir es vereinfacht sagen. Massiv reden sie gegen die sogenannte Erkenntnis. Und genau in diesem Rahmen bewegen wir uns auch. Wir werden nicht durch Gesetz gerechtfertigt, aber wir sind auch keinesfalls Gesetzlose. Und es fällt uns nicht immer leicht. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Dies bezieht sich im weiteren Sinne auf den ganzen Brief des Johannes. Was ist Sünde? Sünde ist nicht das Stück Torte essen und damit ein paar Kalorien zu viel oder zu viel Zucker. Das ist dummes Zeug. Das ist vielleicht Selbstverstümmelung, aber nicht Sünde im Sinne der Bibel. Sünde im Sinne der Bibel ist immer gegen Gott gerichtet. Sünde ist Zielverfehlung, ist Rebellion gegen Gott. Gott hat mit den Menschen, hat mit dir und mir ein Ziel. Und wenn wir dieses Ziel versuchen zu verhindern, indem wir meinen, wir wissen es besser wie Gott, dann sündigen wir. Eine beliebte Schuld ist tatsächlich, dass wir glauben, Abkürzungen in unserem Leben gehen zu können. Der Herr Jesus sagt, geh. Und wir meinen, vom Feind eine Abkürzung zu sehen. Und dann gehen wir nicht. Wir waren im Gebirge, schön den Berg in Schlangenlinie nach oben, sondern wir meinen, den Trampelpfad für die Gämsen nach oben laufen zu müssen. Übrigens bin ich nicht ganz schuld. Beim Runterlaufen bin ich da der Spezialist, bin auch schon dabei abgestürzt. Habe mir die Schulter halb ausgekugelt, weil ich mich gerade noch am Baum festhalten konnte. Also dummes Zeug. Wenn der Herr sagt, komm, folge mir nach, geh mir immer den Weg mit all denen, die der Herr führt und keine Abkürzung. Wie oft meinen wir, wir wissen selbst, was für uns gut ist. Und dann gehen wir den Weg, der vor Augen ist, der scheinbar leichter ist wie den Weg, den der Herr mir gezeigt hat. Und das ist Sünde. Weil dahinter steckt Misstrauen, Besserwisserei, Hochmut, Stolz. Aber vor allen Dingen, dass meine Ziele nicht Gottes Ziele sind. Ich habe in einem Bibelabend eine Überraschung erlebt, habe es am Freitag schon mal kurz erwähnt. Da ging es darum, dass wir Gott geben sollen, Lukas 20, was Gott ist. Und dann habe ich so gefragt, was bedeutet denn das als Kinder Gottes? Wenn ich wirklich Kind Gottes bin, bedeutet das, dass ich ihm gehöre und dass sein Wille höher ist wie mein Wille. Ich bin jetzt bei dem Wenn von dem Johannes, der macht das auch mit den Wenn. Und dass ich meine Ideen, meinen Willen unter den Willen Gottes stelle. Wie ist denn das konkret? Konkret im Glaubensleben bedeutet das, ich setze mich hin, ich bete, ich rede mit dem Herrn über den nächsten Schritt, warte auf eine Antwort und dann gehe ich diesen Schritt. Sünde ist, wenn ich losrenne, mach, was ich für richtig halte und hinterher frag, Herr, wo bist du eigentlich geblieben? War ich jetzt zu schnell für dich? Glaubensleben bedeutet immer ganz konkret, mit dem Herrn zu leben. Wir sagen das so schnell. Was bedeutet mit dem Herrn leben? Wir singen Kinderlieder, Schritt für Schritt. Geht er voran und wir gehen mit. Das lässt sich so schön. Wenn dann hier vorne wir alle so marschieren, ja, so nett, aber wir leben es oft nicht. Wir rennen vorwärts und wir fragen den Herrn nicht. Aber wenn ich so lebe, dann bedeutet das doch, dass es ganz langsam vorangeht, oder? Das ist ja nicht nur langweilig, das dauert auch viel zu viel Zeit. Stellen wir uns einen Irrgarten vor. Der hat den Vorteil, der den Weg kennt. Und unser Gott in Jesus Christus kennt den Weg. Wenn ich ihm hinterherlaufe, nehme ich keine Abzweigung, stehe nicht irgendwann vom Ende des Weges. Am Ende geht es viel, viel schneller, wenn ich alleine losstürme und 15 Abzweigungen nehme und dann wieder zurück zum Ausgang gehen muss. Logisches Bild, ne? Jetzt wollen wir nicht so tun, als würde der Glaubende nicht sündigen. Wie oft rennen wir getrieben von unserem alten Wesen los? Oder wie oft auch, wenn man ängstlich ist, bleibt man einfach stehen und bewegt sich nicht weiter, obwohl der Herr einem gezeigt hat, dass man weitergehen soll. Das ist die andere Variante. Wir sind ja sehr vielfältig. Der eine rennt, der andere meint, der Herr muss mich schon in den Himmel tragen. Er ist ja schuld, dass ich nichts mache. Er hat mir ja nichts gesagt. Und dann lese ich lieber nicht in seinem Wort nach. Da steht ganz viel, was ich tun und was ich lassen soll. Also es gibt beides. Wollen wir nicht einseitig sein? Und da machen wir viele Fehler. Gehen wir oft falsche Wege, biegen falsch ab. Aber diese Sünde soll nicht fahrplanmäßig sein, sondern es soll ein Unglücksfall sein. Was meine ich damit? Ich kann ja tief in meinem Inneren meinen, mir reicht es, gerettet zu sein, aber ich bin meines Glückes Schmied. Für was brauche ich das Wort Gottes? Für was brauche ich die Geschwister? Für was brauche ich die Gemeinde? Für was brauche ich Ermunterung, Ermahnung? Ich bin selber groß. Und dann marschiere ich los. Das ist fahrplanmäßig sündigen. Schon am Anfang meines Glaubenslebens beschließe ich, Gottes Wege nicht zu gehen. Auch wenn ich das so nicht zugeben würde. Es interessiert mich nicht. Ich kenne so viele, die zum Glauben gekommen sind, die interessiert überhaupt nicht, was in der Bibel steht. Hauptsache gerettet, Halleluja. Irgendeiner hat mir erzählt, ich muss mein Leben Jesus übergeben und dann kann mir nichts mehr passieren in der Ewigkeit und dann kann ich so weiterleben wie bisher. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Da stellt sich die Frage, bist du überhaupt gerettet oder nicht? Wenn du das einem sagst, der seit 30 Jahren so lebt, der geht hoch wie eine Rakete, musst du aufpassen, dass du keinen auf die Kusche kriegst. Weil du an der Grundfeste deiner Überzeugung rüttelst. Sünden tun wir, ja, wir sündigen. Aber es soll ein Unglücksfall sein. Wenn ich wieder mal vorwärts gerannt bin, und ich gehöre zu denen, die eher dazu neigen, mal zu marschieren, als zu denken und zu beten, liegt in mir selbst sicherlich auch von Natur aus drin. Ich habe es auch schon bekannt. Früher dachte ich immer, auf die Dauer hilft nur Power. Und Power hat man so lang, bis der erste Kolbenfresser da ist. Und dann wird man vielleicht wach. Oder andere, die bewegen sich ihr ganzes Leben lang nicht. Habe ich gesagt. Aber wenn heute so etwas ist, und wir sind betrübt, ich bin betrübt, weil ich wieder dem Satan in die Falle gegangen bin, wenn ich mich tief beuge und zu dem Herrn gehe und sage, Herr, vergib mir, wenn ich darüber traurig bin, dann haben wir tatsächlich einen Fürsprecher. Es ist einfach eine Tatsache, dass es bei den Gläubigen wegen der immer neu erlebten Macht der Sünde Angst und Schwermut gibt, die der Katastrophenangst von Hiob gleicht, wenn der ausruft, was ist meine Kraft, dass ich warten, und was ist mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Ist denn meine Kraft die Kraft von Steinen oder ist mein Fleisch von Bronze? Hiob 6, Vers 11 und 12. Ich ritt jetzt zu denen, die total darüber betrübt sind, dass sie immer wieder auf die Schnauze fallen, immer wieder sündigen, immer wieder auf das Gleiche. Und ich will da raus und ich schaff's nicht. Und Herr, vergib mir, erbarm dich. Über die rede ich. Über die, die stolz sind und meinen, ich bin gut, du bist gut, wir sind gut, ist dieser Gedanke nicht. Aber die, die wirklich Not haben um ihr Versagen, die Not haben um ihre Sünde, für die gilt der Trost, den ich jetzt sprechen möchte. Denn wenn die Angst erstmal da ist, der Herr kommt doch nicht mit mir zu dem Ziel, das er sich vorgenommen hat, dann zieht dieser Strudel der Angst und der Schwermut viele Kinder Gottes in die Tiefe und die Liebe zu Jesus und zum Vater wird schwer belastet, weil man irgendwann den Eindruck hat, ich kann meinem Gott nicht mehr unter die Augen kommen. Ist es uns sehr weit weg? Wir haben uns an die Gnade und das Reden von der Gnade so gewöhnt, aber vielleicht fühlt einer von euch doch so. Empfindet es, nimmt es so an. Ich bin ein Versager, mit mir kommt Gott nicht zum Ziel. Diese Not, ich will ja, Herr, aber ich kann nicht. Für den gilt eine wunderbare Botschaft. Wer glaubt, wer Jesus kennengelernt hat, der kann nicht einmal sich so abreagieren wie die Ungläubigen. Die Welt reagiert sich ab, wenn sie Böses getan hat, indem sie ihre Erregung freien Lauf lässt, sich betrimmt oder Drogen nimmt und so die eigene Schuld unterdrückt. Denn auch Leute, die können keine Minute ruhig sein. Die gehen nach Hause, das Erste, was sie machen, stellen den Fernseher an. Die gucken zwar keinen Fernseher, aber Hauptsache, sie haben Geräusche und dann wird das Ding aufgedreht, bis der Nachbar blärt. Keine Ruhe, kein Frieden. Ist es so weit weg? Ich kenne eine ältere Frau, die mich mal anrief, sie war schon über 80. Sie weinte am Telefon, sie wusste, sie wird bald heimgehen und ihre Angst war, überlegt mal, die war 50 Jahre gläubig, die hatte Angst, reicht es? Reicht es, wenn ich vor dem Herrn stehe? Oder gehe ich in die Verdammnis? Wisst ihr, was ihre Not war? Sie war in einer Versammlung, die ihr ganzes Leben lang gepredigt hat, du musst Jesus bekennen und Menschen müssen unter deinem Dienst zum Glauben kommen. Und sie sagt, ich habe niemanden zum Glauben geführt, wie kann es dann reichen? Wie kann es dann reichen? Es gibt eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gerechten und einem Ungerechten? Kennt ihr den? Ich möchte mit euch nicht philosophieren, sondern ich möchte das Wort Gottes nennen. Sprüche 24, 15 und 16, da steht, laure nicht der Wohnstätte des Gerechten auf, du Gottlose. Zerstöre nicht seinen Lagerplatz. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück, Klammer auf, und bleiben liegen, Klammer zu. Was ist denn unsere Wohn- und Lagerstätte, die wir Kinder Gottes sind? Sind wir nicht alle zusammen mit Christus verborgen in Gott, Kolosser 3, Vers 3? Das bedeutet, dass der Feind zwar vor der Wohnstätte lauert, aber nicht reinkommt. Wer soll an dem lebendigen Gott vorbeikommen? Wer? Selbst der Satan nicht. Und der wird hier angesprochen. In Sprüche 24, Vers 15 hören wir einen Zuruf und Befehl Gottes an den uns belauerten Satan. Laure nicht, du brauchst dir keine Mühe geben, du kriegst sie eh nicht. Dass hier keine sündlosen Gerechten gemeint sind, wird sofort deutlich. Und das ist eben das Kennzeichen des Gerechten und Gerechtfertigten in Jesus Christus, dass er nach jedem Fall, nach jeder Sünde, in der Kraft des Herrn Jesus, durch die wir Vergebung haben, wieder aufsteht und ihm danken können. Wenn du gerade liegst, wenn du meinst, ich hab's versägt, vergeigt, ich kann nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Von dir heraus kannst du auch nicht mehr. Aber als Kind Gottes hast du die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Und der streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm, steh auf. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollständigkeit. Denken wir, wie die Jünger den Herrn Jesus fragen, wie oft sollen wir denn vergeben? Und der Herr sagt 77 Mal. Also, immer wieder aufstehen. Und deswegen, wer mit mir so im Gespräch ist, weiß das, dass ich sage, ja, und wenn du 100 Mal die Sünde getan hast, dann geh zum Herrn und wenn du es ernst meinst und sagst, Herr, vergib mir,
dann vergibt er dir, weil er dir schon vergeben hat. Er hat doch schon bezahlt. Und mehr wie bezahlen geht nicht. Aus eigener Kraft können wir nichts zustande bringen. Aus der Kraft Christi schon. Denn gerade die Bibel sagt uns, dass Gott in der Schwachheit zur Vollkommenheit, zur Vollendung kommt. Seht ihr, wenn wir von uns heraus meinen, wir sind stark, wir sind toll, wir sind gut, da haben wir den Schuss noch nicht gehört. Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, sind wir Lügner. Aber gerade wenn die Erkenntnis, dass wir Sünder sind und diese Erkenntnis uns Not macht und wir fallen und wir wissen, wir sind wieder gefallen, wir haben wieder versagt, wir sind eigentlich zu nichts nütze und tauglich. Wir können, wie es in Osttirol einer gesagt hat, kurbeln, 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 kurbeln und es reicht nie. Ja, er hat sogar recht. Wenn wir dann zum Herrn gehen, dann sagt er, komm, steh auf, lass uns weiter miteinander laufen. Immer wieder. Die Not ist, dass wir irgendwann nicht mehr glauben, dass der Herr Jesus uns lieb hat und nicht mehr glauben, dass er uns vergibt, weil ich schon so oft da war. Was machen wir denn dann damit? Wir widersprechen mit unserer Erfahrung, die wir mit anderen Menschen gemacht haben, die wir vielleicht selbst so liefern, dem Wort Gottes, und wir widersprechen unserem Gott. Und wir machen, ohne dass wir es wollen und merken, das Geschäft des Satans, der neben uns steht und flüstert, das hat doch sowieso keinen Sinn. Also das kann dir Gott ganz bestimmt nicht bezahlen, vergeben, das nicht. Satan führt uns in die Versuchung, dass wir fallen und resigniert liegen bleiben. Und wir sollten ihm den Gefallen nicht tun. Wenn wir gefallen sind, dann sollen wir wieder den Herrn loben und preisen, aufstehen und nicht Tage und Wochen lang in der Schwermut des Herzens jeden neuen Ansatz Gottes verhindern, denn Buße ist jetzt etwas anderes als Schwermut. Buße bedeutet erkennen, bekennen und umdrehen. Jetzt weiß ich, dass Glaubensgeschwister oft die Erkenntnis haben, dass sie böse handeln, obwohl sie Gutes tun wollen. Und sie bekennen es ihrem Gott und manchmal auch von Menschen, aber das Umdrehen fehlt. Da komme ich in meinem Glaubensleben nicht weiter. Umdrehen gehört dazu mit der Kraft Gottes. Und wenn es zentimeterweise ist, das Umkehren gehört dazu. Und das Wort Gottes hilft uns, verändert zu werden in unseren Gedanken, in unserem Wollen, in unserem Fühlen. Kleines Beispiel aus der Armee. Wolfgang sagt immer, er mag das. Wenn ich aus der Armee erzähle, ich war der einzig bekennende Kind Gottes in der Kaserne, nicht in der Kaserne, aber zumindest in der Kompanie, 130 Mann. Und natürlich haben die gelästert, wie sie mitgekriegt haben, das ist ein Frommer. Und natürlich hätte es mich treffen sollen. Und als ich das dann mitgekriegt habe, gefreiter Mose, dann fiel mir das Wort ein, selig sind die, die um meines Namens willen, leiden oder verlästert werden. Und dann war der Angriff, der Pfeil des Satans auf einmal zum Segen geworden. Hätte ich mich mit dem Wort Gottes nicht beschäftigt, hätte ich es nicht gelesen, hätte ich nicht in den Gottesdienst gesessen, hätte mich damit innerlich auseinandergesetzt, wäre mir diese Hilfe niemals so zuteil geworden. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf Gottes Wort einlassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort leben in uns erstmal selbst. Denn irgendwann hat die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, ob das beim Selbstlesen ist, beim Predigt hören, beim Selbstpredigt vorbereiten, Auswirkungen auf unser Denken und das hilft und verändert. Wenn ich das nicht tue, weil ich keine Zeit dafür habe, weil alles andere wichtiger ist, dann bleibt mir diese Hilfe versagt. Wie kommt es nun, dass der Feind, der Satan, in solchen Fällen keine Macht über uns gewinnt? Er ist doch der Gewalthaber über die Sünde und über den Tod und hat so auch Rechtsbefugnis für jeden Sünder gegenüber Gott. Das unterschätzen wir immer. Bist du nicht ein Kind Gottes, gehörst du nicht dem Herrn Jesus, dann gehörst du Satan. Er hat einen Rechtsanspruch darauf. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Und da kann kein bisschen weggestrichen werden. Und Tod, der Tod, sein Name Satans. Da wollen wir uns nicht irren. Du gehörst entweder dem Herrn Jesus oder du gehörst dem Teufel. Ein Herrn hast du immer. Von der sogenannten Freiheit des Menschen, das ist eine glatte Lüge. Nehmen wir den Alkohol. Ich darf doch so viel Alkohol trinken, wie ich will. Das verbietet mir doch keiner. Das geht so lange gut, bis du abhängig bist vom Alkohol. Dann zeigt dir der Alkohol schon, der Freund Alk, was er für eine Macht hat. Und dann lässt er dich nicht aus dem Würgegriff raus, wenn der Herr dich nicht befreit. Und so ist es mit jeder Sünde, mit allem. Braucht nicht der Alkohol sein. Eitelkeit, Stolz, genau dasselbe. Drogen. Alles dasselbe. Es hat Macht und diese Macht kann nur Jesus brechen. Wenn du aber frei wirst von Satan und dem Herrn Jesus nicht nachfolgst, kommt der Feind wieder und bringt noch 7 Kumpels mit. Das sagt die Schrift auch. Also es wird immer schlimmer. Und auch das können wir sehen. Meine Kinder, ich bin Vers 1, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das griechische Wort für Beistand ist Parakletos. Und das kann man vielfältig übersetzen und vielfältig auch deuten. Parakletos bedeutet Sachwalter, Fürsprecher, Rechtsbeistand, Tröster, Mahnend. Selbstverständlich ist Gott der heilige Gott und er wird und muss alle Rechtsverhältnisse berücksichtigen, sonst wäre er nicht gerecht. Er kann nicht einfach so tun, ach, Sünde, den mag ich und dem rechne ich sie nicht an. Das geht nicht. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Aber Gott ist auch Liebe. Und das war genau die Frage, wie löst er denn das? Wie löst er denn diese Rechtsforderung des Todes? Denn wir haben alle gesündigt. Und wir haben betrachtet, dass der heilige Gott uns selbst mit der gleichen Liebe begegnet wie mit seinem Sohn. Und dass er dadurch dem Satan, wenn wir gesündigt haben, die Rechtsgrundlage einer Anklage entziehen kann, indem Jesus Christus meine Schuld bezahlt hat. Und in dem Sinne ist er Rechtsbeistand. Viele legen das so aus, als müsste der Herr Jesus zu Gott rennen und sagen, wenn Gott den Schuldspruch über uns reden will, Moment mal, ich habe bezahlt. Nein, wenn der Satan vor Gott entscheidet und die Brüder verklagt, sitzt Jesus zur Rechten des Vaters und sagt, bezahlt. Hier ist der Schuldschein. Du hast kein Recht mehr, einer meiner zu verklagen. Du hast recht, der ist wieder gefallen, das stimmt, aber hier ist bezahlt. Hier ist bezahlt. Deswegen haben wir einen Beistand, den Paraklet. Könnten wir eine Stunde drüber predigen. Johannes und ich haben uns unterhalten, dass nicht sehr viele Lehrpredigten im Moment so gibt. Und ich weiß, ich bin jetzt hier in der Lehre, Predigt drin. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Beistand, unser Fürsprecher nicht uns vor Gott verteidigt, denn der lebendige Gott hat uns lieb. Aber er sitzt zu Rechten des Vaters und vertritt uns, und er vertritt uns im Gebet, indem er dem Satan aufhält und sagt, so wie wir es in Sprüche gelesen haben, was willst denn du eigentlich? Ich habe es bezahlt. Weißt du, dass du ein Mensch bist, der unter dem Schutz des lebendigen Gottes stehst? Die Mächte Satans haben kein Recht mehr dazu, gegen uns vorzugehen. Wenn wir auch immer wieder sündigen, die sühnende Kraft seines Blutes und die deckende und bewahrende Macht seines Namens, Jesus Christus, ist stärker wie jede Anklage, stärker wie der Tod. Und wenn du das als Kind Gottes verstanden hast, dann kannst du auch getrost trotz allem Versagen weiter dem Herrn Jesus folgen. Steh auf und geh. Steh auf und geh. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklagen erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist, der gestorben, ja noch viel mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Auf der einen Seite Satan, der sagt, du schaffst es nicht, du bist ein Versager, du bist das Letzte. Du bist gerechtfertigt durch die Gnade Gottes gewesen und jetzt hast du es wieder versaut und wieder versaut und wieder versaut und wieder versaut. Mit so einem kann Gott nichts anfangen. Das Schlimme ist, mit allem hat er recht. Und auf der anderen Seite der Herr Jesus und der Vater, der sagt, ich habe bezahlt und ich habe dich lieb und ich will dich. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich dich lieb habe. Ich will dich. Nicht, weil du so viel leistest für mich oder so viel spendest. Oder. Nein, weil ich dich will. Deswegen ist der Herr Jesus und deswegen ist Gott immer ein persönlicher Gott. Es ist kein Gedanke, es ist keine fixe Idee, kein Lebensstil oder sonst irgendwas, sondern es ist immer eine persönliche Beziehung. Und jetzt zu meiner Frage, hast du eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott durch Jesus Christus? Oder redest du nur davon? Hast du eine lebendige Beziehung? Oder hattest du sie und bist weggelaufen und weißt nicht, wie du zurückkommst? Weißt du, wie du zurückkommst? Ganz einfach. Du rennst von Jesus weg und du drehst dich um und sagst, Herr, vergib mir, ich hab's versaut. Nicht auf Knie nach Rom rutschen. Das ist nur Selbsterlösung. Und wir sind das so gewöhnt, dass wir selbst arbeiten. Wir meinen immer, wir müssten irgendetwas tun, dass der Herr Jesus uns lieb hat. Wisst ihr, Liebe hat immer einen voraussetzungslosen Charakter, wenn es göttliche Liebe ist. Der Herr Jesus hat uns geliebt und ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und bis heute lässt er es zu, dass wir ihm ins Gesicht spucken und sagen, will mit dir nichts zu tun haben. Und dann rennen wir. Und dann drehen wir uns um, dann sehen wir immer noch die ausgestreckten Arme und sagt, komm, ich warte auf dich. Denken wir an den wiedergekommenen Sohn. Ich wollte eigentlich heute über das Halten der Gebote predigen. Dazu bin ich jetzt nicht gekommen. Aber mir war wichtig, ich höre auch jetzt auf, war wichtig dieser eine Gedanke. Wenn wir fallen, nicht liegen bleiben, weil wir einen Beistand, einen Fürsprecher haben, der sagt, es ist bezahlt. Und je älter ich werde, und auf mein Leben zurückschaue Und je mehr ich sensibel werde für das, was Gott gefällt und was nicht, desto mehr erkenne ich mein Versagen. Ich glaube, das ist allen Älteren eigen. So wie meine 80-jährige Schwester, die weinend am Telefon sagt, ich weiß nicht, ob es reicht, wenn ich beim Herrn bin. Wir haben sehr lange miteinander gesprochen, dass es nicht darum geht, was ich getan habe, sondern dass es darum geht, was er getan hat. Nehme ich es an? Schlage ich an die Brust und sage, Herr, sei mir Sünde gnädig, bin ich gerecht. Versuche es immer noch aus eigener Kraft und will ich mich nicht beugen und will ich nicht zugeben, dass ich ein Versager bin und will ich es aus eigener Kraft machen, dann habe ich es noch. Meine Einladung heute Morgen ist, dreh einfach mal um. Wenn du so lang von Gott weggerannt bist, dann dreh dich doch einfach mal um und du wirst sehen, er ist da. Und er streckt dir die Hand entgegen. Und das unabhängig, ob du sein Kind Gottes bist und wegläufst oder ob du als Mensch ohne je mit Gott eine Beziehung zu haben umdrehst und sagst, das Leben hat keinen Sinn, ich möchte diese Beziehung kennenlernen. Dann geh auf die Knie und sag, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Einige wissen, dass ich viele Jahre unterwegs war. Ich habe das ganz oft Menschen sagen müssen, die gesagt haben, du kennst Gott, wie ist er denn? Da habe ich gesagt, ich kann dir das versuchen zu beschreiben, aber verstehen kannst du es erst, wenn du es erlebst. Ja, wie komme ich in Kontakt mit Gott? Dann habe ich genau das gesagt. Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar dich mir. Ihr merkt, ich habe nicht von Sünde, von Schuld, von Schuldbekenntnis geredet. Denn Sünde und Schuldbekenntnis kommt immer erst, wenn ich den Kontakt zum Herrn Jesus habe. Wenn ich Beziehung zu ihm habe, merke ich auf einmal, was heilig ist, was rein ist. Und wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, merke ich, was ich bin. Nämlich weder heilig noch rein. Und dass ich ihn brauche, der mich abwäscht und mir für alles vergibt und mich heil macht. Wenn es dich wirklich gibt, Herr Jesus Christus, dann bitte offenbar dich mir. Kleines Zeugnis zum Mut machen für die Geschwister. Sagt das den Menschen. Wenn die es wirklich ernst meinen, könnt ihr auch persönlich tolle Sachen erleben. Ich habe es mal erlebt, wie ein Mädel mir um den Hals gefallen ist. Tränen überströmt. Der habe ich das gesagt. Wie ist denn Gott? Wie kann ich ihn kennenlernen? Ich habe gesagt, jetzt bete, dass ich ihn kennenlerne. Und dann steht sie da. Und dann schießen ihr die Tränen raus und dann fällt sie mir im Hals. Und sagt, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, wo ich suchen muss. Jahre später habe ich jemanden aus der Gemeinde getroffen. Das war eine kleine Gemeinde von 10 Menschen, 5 Ehepaare. Sie war gewachsen, hat eine riesen Jugendarbeit gehabt und die damals zum Glauben kamen, die waren noch dabei. Gottes Begegnung. Wenn sie echt ist, verändert immer. Und das soll meine Einladung heute Morgen sein. Und sie verändert auch dann, wenn ich ganz, ganz lange schon Kind Gottes bin, aber mich im Irrgarten dieses Lebens verrannt habe. Es sind in diesem Irrgarten so viele schöne Schilder. Da steht dann Glück, Karriere, Wohlbefinden, Ansehen. Ja. Und so weiter und so fort. Aber es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus, der führt zum Ziel.